Der 16er, der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lien.
Mein lieber Ewald, ich wünsche dir ein frohes neues Jahr auf diesem Wege. Alles Gute, alles Liebe und natürlich, was ganz besonders wichtig ist für uns alle, viel Gesundheit. Das wünsche ich natürlich euch da draußen auch. Unsere liebe kleine, aber feine 16er-Gemeinschaft ist mit Sicherheit jetzt auch wieder startklar. Ewald, nach dieser kleinen Einleitung wirst du sicherlich erstmal eine Replik senden nach Hamburg aus Gladbach. Das will ich erstmal abwarten.
Ja, herzlichen Dank, Michael. Ich freue mich, dass wir wieder anfangen. Danke für die guten Wünsche. Das wünsche ich dir auch und deiner Familie und auch allen, die uns zuhören. Ich glaube, das sind keine einfachen Zeiten. Und ich hoffe, dass wir die richtigen Schlüsse daraus ziehen, alle zusammen. Ich wünsche allen viel Gesundheit und ein besseres Jahr 2021 als das letzte war. Aber dazu müssen wir alle was beitragen.
So sieht's aus. Wir beginnen mit Ausgabe Nummer 71. Wahnsinn, so lange sind wir jetzt schon dabei. Es geht Schlag auf Schlag weiter, aber ein kleines privates Wort musst du natürlich schon noch loswerden für deine Fans. Wie war Weihnachten, wie war Silvester in 30 Sekunden?
Weihnachten und Silvester. Ja, ruhig zu Hause, das war sehr schön, noch nicht mal mit allen Familienmitgliedern, so wie es viele andere auch machen mussten, weil wir eben auf Nummer sicher gehen wollten und Silvester auch nur im ganz kleinen Kreis. Es war sehr ruhig draußen, ein bisschen, der eine oder andere hat geballert, aber es war, sagen wir mal, angenehmer als sonst. Das Einzige, was gefehlt hat in beiden Festivitäten, und ich glaube, da spreche ich für alle Menschen, dass man eben mehr Menschen sieht, dass man sich auch mal umarmen kann, dass man gemeinsam anstößt oder redet. Also die Knallerei vermisse ich nicht,
nee.
Ganz bestimmt nicht, aber Menschen vermisse ich schon und das, ich glaube, das geht allen so.
Ja, bei uns war es in Hamburg ähnlich, weitestgehend ruhig. Bei uns in der Straße war aber leider eine Gemeinschaft der Meinung, dass sie dann doch zeigen muss, dass sie es anders können und mussten dann um 12 keine Ahnung, draußen auf der Straße mit Ghetto-Blastern eine tolle Party machen. Super Leute. Ja, alle, alle sind sauber und halten sich dran. Und dann mussten irgendwelche, keine Ahnung, Generation 50 plus, so hörten sich jedenfalls die Lieder an, nochmal zeigen, ey, wir können trotzdem feiern. Aber das Gute war, um eins waren die dann fertig. Wahrscheinlich mussten sie ins Bett und dann war Ruhe, aber egal. Auch das haben wir hier überstanden und keiner hat sich weiter aufgeregt und einen Aufstand gemacht. Das passiert ja dann auch gerne mal, dass man dem dann noch sozusagen ein bisschen mehr gibt, als es eigentlich sein sollte, dass es nicht passiert. Und ja, lass uns starten. Mit dem Jahr 2021 sind schon wieder so viele Spiele gelaufen. In kürzester Zeit, man kommt kaum hinterher. Ich habe gerade mal gehört, heute ist nichts. Heute ist nichts. An diesem Dienstag müssen wir uns auf den Ligapokal in England stürzen oder auf die Qualifikation der Spiele in Afrika zum Confederations Cup oder so. Was machen wir bloß heute Abend?
Ja, das ist ein Dauerthema, was uns begleiten wird. Da machen wir vielleicht mal eine Sondersendung zu. Ich vertrete das ja seit langen Jahren, dass ich glaube, dass wir dieses, so wie in vielen anderen Bereichen auch, dass wir alles überziehen. Wir überziehen im Konsum, wir überziehen in den Produkten, die wir den Menschen anbieten. Und am Ende des Tages, wenn man das mal zu Ende denkt, wer soll sich das alles angucken, wer soll das alles kaufen, wer soll das alles konsumieren? Am Ende stehen ja noch 50 Leute auf dem Land und produzieren ein paar Lebensmittel. Da sind dann wahrscheinlich die 50 Großbauern, die noch übrig geblieben sind nach der EU-Agrarpolitik. Und alle anderen gehen in den Supermarkt, kaufen ein und sollen irgendwas konsumieren. Das funktioniert auf Dauer nicht. Also ich denke, wir sollten diese ganzen Dinge nicht überstrapazieren. Und es gibt eben auch ein paar Dinge im Leben, die wichtiger sind und schöner sind. Und dafür gibt es keinen Ersatz. Man kann sich Glück und Zufriedenheit nicht kaufen. Man muss abgesichert sein, man muss ein Dach über dem Kopf haben, man muss essen und so weiter. Aber wo ist die Kultur, wo ist andere Menschen treffen, wo ist auch selbst etwas Kreatives tun? Das sind die Dinge, die wir brauchen in unserer Gesellschaft. Das geht alles unter, das geht alles, jetzt nicht nur durch Corona. Das war vorher auch schon so, weil jeder um sein Überleben kämpfen muss. Und wie viel Fußball sollen unsere Fans noch gucken? Ich glaube, dass jetzt alle so ein bisschen wach werden und sehen, ja klar, vermissen wir das, ins Stadion zu gehen. Aber ich meine, sollen wir von morgens bis abends Fußball gucken? Andere gucken, hören Musik, der Nächste geht, macht dieses, macht jenes.
Die Frage ist halt, wo ist der Ausweg? Ne? Wenn ich dran denke, Also erstmal spielen wir jetzt durch bis Mai, glaube ich, bis Ende Mai. Dann haben wir, glaube ich, eine EM, wenn alles normal läuft. Mhm. Und ab der nächsten Saison, was ja für viele noch gar kein großes Thema ist, aber ab der nächsten Saison haben wir noch einen europäischen Wettbewerb mehr mit dieser wunderbaren Conference League. Also es wird noch mehr Spiele geben. Eigentlich, das ist wahrscheinlich unmöglich, aber normalerweise müsste man ja auch sagen, oder könnte man sagen, Bundesliga mit 18 finde ich noch okay, aber wenn ich mir die Engländer angucke zum Beispiel, ne, die müssten doch eigentlich irgendwann mal zum Schluss kommen, okay, so können wir nicht weitermachen. Irgendwas müssen wir jetzt mal wegstreichen. Ich habe kurz vor Silvester noch ein Spiel gemacht, wo West Ham am 29. spielte. Zuvor spielten sie am 27. abends. Und genau so war das Spiel dann auch. Die sind alle tot. Die können nicht mehr. Die laufen keine 105 Kilometer mehr im Spiel.
Michael, wie hat das Ganze denn mal angefangen? Kannst du dich erinnern? Irgendwann mal haben die Römer, vielleicht war es vorher auch schon andere, aber die haben dann die Sklaven, die haben die Länder alle überfallen, haben die Sklaven zum Arbeiten geholt und dann wussten sie nicht mehr, was sie machen sollen, weil sie keine kreative, produktive Arbeit mehr selber leisten mussten. Also hat man Brot und Spiele erfunden. Du musst was zu essen haben und du musst Spiele haben. So, und ich möchte jetzt gerne die Verschwörungstheorie nochmal aus der Ecke holen, aber ganz so weit hergeholt ist es ja nicht. Ich meine, soll ich mir den ganzen Tag Fußball angucken und Spiele angucken und Fernsehen gucken und machen, damit ich nicht auf die Idee komme, wir verändern mal irgendwas. Ich meine, es hat ja auch mal einen Grund gegeben, warum wir samstags gespielt haben. Alle haben in der Bundesliga samstags gespielt. Da war der Spieltag vorbei und dann haben wir mal was anderes gemacht. Da konnte man sich mal um seine Familie kümmern, da konnte man mal mit den Kindern spielen, dann hat man mal einen Ausflug gemacht. Ich möchte jetzt nicht die Kollateralschäden der Bundesliga mehr anschauen, wie viele Familien zu Bruch gehen. Also wie dem auch sei, also ich glaube einfach, der Grund der ganzen Misere, leider muss ich mich immer wiederholen, liegt nur darin, dass wir immer mehr Geld produzieren wollen. Und wenn ich sehe, wie viel Geld wir generieren, weil wir eben die Spieltage aufsplitten, damit noch mehr Leute gucken können und wir den Spielern noch mehr Geld bezahlen können, irgendwann mal beißt sich die Katze in den Schwanz und irgendwann mal werden die Leute sagen, wisst ihr was, ihr könnt uns mal kreuzweise, irgendwann mal ist es auch mal gut. Und ich finde, dass das, so wie Corona für uns alle, für die ganze Gesellschaft, für unser ganzes Wirtschaftssystem eine Chance ist, ist auch für den Fußball eine Chance, mal zu überlegen, wie können wir das menschliche Maß mal wieder einführen. Und deswegen, jetzt sind wir schon mal bei uns, wenn wir schon mal da sind, der 16er, wir haben in der Vergangenheit die Menschen bis zu anderthalb oder ein Dreiviertel Stunden an den verschiedenen Devices, wie man neudeutsch sagt, festgehalten. Ja. Als ich meiner Frau eben sagte, ich nehme jetzt mit Michael den 16er auf, da hat sie gesagt, seht mal zu, dass ihr das auf eine Stunde begrenzt. Die Leute sitzen im Auto und haben nicht so viel Zeit, stundenlang rumzuhören. Jetzt weiß ich nicht, ob so viele Leute wirklich im Auto sitzen.
Mein Reden, die ganze Zeit. Auf mich hörst du ja nicht. Deswegen, das war ja mal die Grundidee vom 16er. Wir haben es auch ein paar Mal durchgezogen vor
mir. Ja, ist doch schon gut. Ist doch gut. Dann ruf doch meine Frau an und verbrüder dich mit der. Leider Gottes hat sie nicht ganz Unrecht. Gerade in der momentanen Zeit, wo die Menschen im Lockdown sind und sowieso schon vorm Fernsehgerät sitzen bis zum geht nicht mehr, müssen wir sie jetzt auch nicht noch anderthalb Stunden irgendwie festhalten. Auf der anderen Seite, bevor sie drei Stunden vorm Fernseher sitzen, können sie
lieber über dem Ganzen steht, es ist ja auch nur ein Angebot, ne? Es muss ja keiner. Es kann ja jeder, ne? Wie bei allem. Ne? Es ist ein Angebot. Ja. Trotzdem finde ich, vielleicht habe ich deine Frau ja sogar angerufen, man weiß es nicht. Ne?
Ja.
So, ne? Kann ja sein. Ich finde auch, wir sollten gucken, dass wir irgendwie in diesem Jahr so bummelig mit unserem Programm auf eine Stunde kommen. Das ist eine gute Länge. Und dazu muss ich dich vielleicht das ein oder andere Mal ein ganz kleines bisschen einbremsen. Ich hoffe, du nimmst mir das dann im Sinne unserer Hörer auch nicht weiter übel.
Ah, du hast doch mit meiner Frau gesprochen. Der letzte Satz war, du redest zu viel. Dankeschön.
Ja gut.
Wie kann man denn zu viel reden? Also ich sag mal, ich gebe zu, ich rede manchmal zu lange. Ja. Vielleicht meint sie das.
Ja. Auch da, jeder kann ja mal auch bei sich selbst gucken, was man genau so verändern kann.
Genau.
Dementsprechend haben wir jetzt für unseren kleinen 16er auch gar nicht mehr so viel Zeit. Wir wollen ja gleich auch noch ein bisschen telefonieren. Lass uns noch kurz ein paar Dinge abhandeln. Mir ist gestern Abend aufgefallen, dass ein Trainer in Tränen ausgebrochen ist nach einem relativ profanen, aber schon wichtigen Sieg in der Premier League. Ralf Hasenhüttl kennen wir alle noch aus Leipzig. Hat mit Southampton 1-0 gegen Klopp gewonnen und ist dann auf die Knie gegangen und hat wirklich geweint. Und ich habe mich gefragt, was ist da jetzt gerade genau los? Hast du da eine Erklärung?
Ja, keine Ahnung. Also für mich ist das klar, alles passiert in der Öffentlichkeit, für mich ist das privat. Mein erster Gedanke in solchen Szenen ist eigentlich immer, dass dort eine private Emotion dahinter steckt, denn wenn man in einem Spiel ist, wenn man sich auf ein Spiel vorbereitet, wenn man im Spiel selber drin ist, dann ist man komplett im Fokus und Emotionen sind vielleicht die irgendwo nach oben drängen, sind erstmal weg. So, und dann ist ein Spiel vorbei. Und dann lässt man los. Das ist ja auch oft so, man lässt los und wird dann plötzlich krank, falls man irgendwie etwas in sich hat. Solange wie das Adrenalin und der Fokus da ist und der Tunnel da ist, kommt das oft nicht. Und das kann ich mir vorstellen, dass da irgendetwas, irgendeine Trauer, irgendetwas Trauriges ist, was dann hochkommt. Ich kenne den Ralf ja nun ziemlich gut, aber dass er jetzt in Tränen ausbricht, weil er mal einmal gegen Jürgen Klopp gewonnen hat,
das erschließt sich mir auch nicht, ganz
ehrlich. Und bisher noch nie gegen Mannschaften von Jürgen gewonnen hat. Das traue ich ihm eigentlich nicht zu, aber es ist so, wie es ist.
Trainer sind gerade das große Thema, muss man sagen. Haben wir oft auch ehemalige Kollegen von dir, aktuelle Kollegen von dir hier bei uns im 16er. Ich war ehrlich gesagt überrascht, dass Schalke das jetzt mit Christian Groß durchgezogen hat. Der Mann ist aus europäischem Fußball 8 Jahre raus, auch wenn sicherlich in Saudi-Arabien und Ägypten auch mit dem Fußball gespielt wird. Aber ehrlich gesagt, 8 Jahre lang kein Bezug zur Fußball-Bundesliga und jetzt soll es der Retter sein. Ich bin skeptisch, aber du hast bestimmt Argumente zu sagen, passt schon.
Ja, das weiß ich nicht. Also Christian ist ja, ich kenne ihn ganz gut zu der Zeit, wo er hier gespielt und auch trainiert hat. In Bochum haben wir des Öfteren mal, in Stuttgart ist er gewesen. Also ich habe immer mal wieder Kontakt zu ihm gehabt. Wenn ich das richtig sehe, seit 2014 ist er in Al-Ahli. Al-Ahli ist das?
Das ist Saudi-Arabien.
Und Zamalek ist ja nochmal Ägypten. Also als Trainer aktiv zu sein, hilft natürlich. Nicht den Fokus auf die Bundesliga zu haben, ist natürlich kontraproduktiv. Ich weiß es nicht, welche Möglichkeiten er hatte oder wie intensiv er sich mit der Bundesliga beschäftigt hat. Aber wenn ich jetzt in die Bundesliga einsteige und in so einer Situation bei Schalke, dann wäre es natürlich wichtig, dass er auch die Gegner kennt. Natürlich geht es nicht nur um die Gegner, sondern um die eigene Mannschaft, die ich dann sehe. Aber auch da habe ich dann ja eine Geschichte im Hinterkopf. Wenn ich so eine Saison verfolge, dann sehe ich, was haben die alle schon gemacht, damit mir nicht bestimmte Dinge, die alle schon mal passiert sind, wieder passieren. Und auch das, was andere Mannschaften angeht. Also das würde schon helfen. Aber das kann ich nicht beurteilen, ob der Christian sich dabei die Zeit hatte, sich überhaupt so intensiv mit der Bundesliga zu beschäftigen, dass er jetzt von Knall auf Fall mitten in der Saison einsteigen kann.
Gut, dass er das Angebot annimmt, ist, glaube ich, nachvollziehbar, weil es eine Herausforderung ist, die ja auch einen Reiz hat. Also wenn man es schafft, Schalke zu retten in der Situation, das wäre eine Mega-Leistung. Auf der anderen Seite, wir wollen es jetzt nicht vertiefen, nur nochmal einen Satz dazu. Es ist irgendwie doch immer wieder so, dass die sportlich Verantwortlichen immer in ihr Telefonbuch gucken und sich die Leute holen, die sie schon mal hatten. Ist das der richtige Weg oder ist das der menschliche Weg oder müsste man sagen, es muss eigentlich anders laufen in so einer Situation?
Ja, also ich sag mal, enge Zusammenarbeit, Trainer, Sportdirektor, Trainer, Co-Trainer, hat natürlich sehr viel mit einem Vertrauensverhältnis zu tun. Und ich kann das nachvollziehen, dass man sich so enge Mitarbeiter aus dem Kreis holt, den man kennt, mit denen man schon mal Erfahrungen gemacht hat. Wenn die Erfahrungen natürlich lange Jahre zurückliegen, 2009, 2010 in Stuttgart nehme ich mal an, dass der Schneider ihn kennengelernt hat, weiß ich jetzt nicht, ob es immer so sinnvoll ist. Aber generell hast du recht, es ist oft so, auch Trainer, neue junge Trainer, die irgendwo einen Club übernehmen, nehmen sich dann Co-Trainer, mit denen sie vielleicht gerade den Trainerschein gemacht haben. Manchmal, das habe ich schon öfters gesehen, in England ist das manchmal so, auch in anderen Ländern, dass man vielleicht mal auch auf die Idee kommt zu sagen, naja, wenn ich ein ganz junger Trainer bin, vielleicht nehme ich mir einen erfahrenen Co-Trainer, der keine Ambitionen hat, mich abzulösen. Oder einen ganz jungen Co-Trainer kann ich mir vielleicht holen, wenn ich selber erfahren bin. Mhm. So, also komplett junge Teams sind manchmal nicht so witzig. Also das kann man nicht verallgemeinern, dass es immer gut ist. In diesem vorliegenden Fall muss ich ehrlich sagen, frage ich mich, wieso kommt man nicht auf die Idee, einen Friedhelm Funkel zu holen, der vor der Haustür sitzt, der es gerade mit Düsseldorf über Jahre hinweg super gemacht hat. Wieso komme ich, wenn ich nicht an Friedhelm denke, nicht auf die Idee, einen Peter mal zu nehmen, Peter Neurohr, in Steinwurfweite weg wohnt, der, so wie ich Peter kenne, quasi im Fernsehgerät drin sitzt.
Und der hätte es übrigens, glaube ich, umsonst sogar gemacht. Also finanziell wäre es, glaube ich, nicht das große Problem gewesen. Vielleicht hätte er sogar noch ein bisschen was mitgebracht.
Wie auch immer. Ich will dem Christian nicht so nahe treten. Es ist eine überraschende Geschichte, aber
kannst du dich übrigens noch erinnern? Wir haben ja drüber gesprochen, über Friedhelm und Schalke, als das aufkam in unserer letzten Ausgabe vor Weihnachten, glaube ich, oder in der vorletzten.
Ja.
Und wir haben ja dann schon Kontakt auch gehabt. Er hat dich zumindest zurückgerufen und er hat es, glaube ich, schon gewusst, dass da nichts läuft. Also, dass da andere Interessen sind bei Schneider. Ja. Und im Grunde hat sich das dann im Nachhinein bestätigt. Der hat ja nicht einen ernsthaften Kontakt wohl gehabt mit denen und das verwundert wirklich. Aber gut.
Absolut.
Muss Schalke jetzt mit klarkommen. Und hast du noch was gesehen von dem Hertha-Spiel oder von dem 0-3?
Ja, natürlich. Aber es ist leider so, dass Schalke eigentlich ganz gut den Ball laufen lässt. Sie sind fußballerisch haben sie ja nun auch richtig gute Leute dabei. Aber in dieser momentanen Situation, wie ich das schon so oft gesagt habe, wenn du im Kampf um den Klassenerhalt bist, das ist, glaube ich, das bessere Wort, dann kommt es nicht darauf an, wie gut ich den Ball laufen lasse, sondern wie gut ich hinten bin und verteidige. Und das ist das Entscheidende. Ich darf nicht 3-0 verlieren, wenn ich einen Umschub.
Es ist, glaube ich, wie im Grunde immer gelaufen, ob da jetzt ein neuer Trainer draußen sitzt oder nicht. Sie haben eine halbe Stunde ganz gut mitgemacht, haben eins kassiert und sind danach im Grunde zusammengebrochen. Das ist, glaube ich, so kann man es, glaube ich, in der Kürze zusammenfassen. Ein Satz noch, sie wollen wohl noch 2-3 Leute holen, haben Kolasinac, es gibt ja 100 Aussprachen von diesem Spieler, ich glaube Kolasinac ist richtig, geholt, ausgeliehen von Arsenal. Der hat jetzt auch wenig gespielt in der Saison, hatte Corona zwischendurch, weiß man auch nicht, wie fit ist der wirklich, aber von der Idee ist es, glaube ich, nicht schlecht, so jemanden zu holen und vermutlich, ich könnte mir vorstellen, ihn hinten reinzustellen als Abwehrchef, das wird die Idee sein, oder? Was glaubst du?
Abwehrchef, weiß ich nicht, hat er, glaube ich, noch nie gespielt. Eigentlich ist das ein Linksverteidiger.
Naja, hat auch schon viel Innenverteidiger gespielt. Ja.
Keine Ahnung. Also das möchte ich mir jetzt nicht anmaßen. Es ist auch super schwer. Also ich meine, der Uth hat gesagt, ich freue mich auf ihn. Natürlich, es ist ein super Spieler. Aber in dieser Phase ist klar, man klammert sich an jeden Strohhalm, aber ein einzelner Spieler kann natürlich nicht den Umschwung herbeileiten, sondern das muss einen Schub in der ganzen Mannschaft geben. Ich muss mal ein Erfolgserlebnis haben, das hat der Christian Groß ja auch richtigerweise bemerkt, das weiß er natürlich auch. Egal wie, du musst mal einen Sieg schaffen, damit der Glaube wieder zurückkommt. Also
nächster Anlauf gegen Hoffenheim am kommenden Samstag, 9.
Januar. So, was noch?
Ja, wir
müssen Gas geben. Was noch?
Ja, wir müssen Gas geben. Ich sag nur Mainz, alles auf links gedreht. Heidel, Martin Schmidt, Sportdirektor, Bo Svensson, Trainer. So kann man mal agieren. Jetzt müssen sie nur ein paar Punkte holen irgendwann wahrscheinlich, ne?
Ja, also ich muss sagen, ich habe das genossen, diese erste Halbzeit von Mainz bei Bayern München, bei Bayern München zu sehen. Du warst ja im Auto auf der Rückreise von München, da konntest du nicht viel sehen. Erstmal, ich habe das live gesehen und dann hast du mich gefragt, wie 2-0 für Mainz. Also wenn es zur Halbzeit 4-1 steht für Mainz, dann wäre das korrekt gewesen. Das hat mich so erinnert an dieses Spiel Bayern München Fortuna Düsseldorf, wo Friedhelm Trainer war und Luke Bacchio und Ramann, die auseinandergespielt haben. Also Bayern ist ja manchmal ja leichtsinnig. Die spielen nach vorne und stehen dann an der Mittellinie. Und wenn sie dann gegen richtig schnelle Leute kommen, Quaishorn ist nicht gerade langsam, aber vor allem der junge Burkhardt, der war, Boateng war ohne Chance gegen ihn, hat natürlich auch bei dem ersten Tor ihn ein bisschen weggedrückt, das war auch toll. Aber sie hatten noch mehr Konterchancen. Wenn sie das besser ausspielen, dann müssen sie 3 Tore schießen. Da habe ich mich sehr drüber geärgert, über Quaishorn in erster Linie, weil er 1-2 Mal den Burkhardt den Ball durchstecken musste und dann läuft, bis die Situation im Eimer ist und will selbst das Tor machen. Also sie hätten zur Halbzeit klarer führen müssen. Jetzt weiß ich nicht mehr genau, wann das war, glaube ich, in der zweiten Halbzeit. Wo sie auch das dritte hätten machen müssen. Ein Lupfer müssen. Über die Abwehr. Jetzt weiß ich nicht mehr, ob es Burkhardt und Latzer oder Quaishorn und Latzer war. Auf jeden Fall 2-1, 5 Meter vorm Torwart. Und der spielt den rüber zu Latzer und Latzer war ein bisschen in Not durch diesen dämlichen Pass und Neuer kann ihn noch an Pfosten legen, wenn das 3-0 fällt. Also dann hätte ich gerne mal gesehen, wie Bayern das dann gemacht hätte. Aber es war einfach beeindruckend und schön zu sehen, wie aggressiv Mainz plötzlich war, wie eng sie zusammen waren und wie sie dann super, super Konterfußball gespielt haben. Es ist sehr, sehr schade, dass das da nicht belohnt wurde, aber es war mir klar, als sie nicht das dritte Tor gemacht haben, dass das eine ganz enge Kiste wird. Bayern braucht nur einmal ein Tor machen und dann sind sie wieder dran mit ihren Leuten. Also das war sehr, sehr schade und da hat Mainz wirklich vielleicht sogar einen Sieg, mindestens aber einen Punkt verschenkt.
So, mehr Zeit ist heute nicht mehr. So einfach ist das. Wir müssen mehr auf den Punkt kommen. Jetzt telefonieren wir.
Der Anruf der Woche. Heute bei
Hallo?
Christopher Trimmel, ich freue mich, dich am Telefon zu haben.
Hallo Christopher, frohes neues Jahr wünschen wir dir.
Alles Gute zum neuen Jahr, viel Gesundheit, mein Junge.
Wünsche ich euch auch.
Dankeschön.
Ja, du bist ja schon Stammgast bei uns sozusagen. Ich habe mir noch mal ein bisschen was angehört. Oh, warte mal. Was ist das denn? Oh, nee, ich war das nicht. Ey.
Oh. Es tut mir leid. Christoph, es tut mir
leid. Ich dachte mir schon, da kommt
heute. Was ist das für ein Lied?
Aber hört sich nicht schlecht an.
Stell dir das mal vor.
Es tut mir leid, Christopher. Ich muss mich für meine Kollegen entschuldigen. Aber. Ja, also Michael hat es ja gerade schon gesagt, du bist schon Stammgast bei uns. Das heißt, dass wir auf deine Meinung sehr viel Wert legen und dass wir natürlich auch das gerne honorieren wollen, was ihr da gerade zusammenzaubert. Für mich, ich finde es einfach toll. Ich glaube, ich spreche auch für Michael. Das ist einfach erfrischend und schön, das zu sehen, wie ihr ja nicht nur im letzten Jahr die Klasse gehalten habt, sondern jetzt eben auch unter diesen Bedingungen da performt und du spielst dabei natürlich wie immer eine große Rolle. Also gut, ich meine, ich weiß, ich möchte dir jetzt nicht zum Zwischenergebnis gratulieren, aber zu der bisherigen Leistung kann man schon den Hut vorziehen und ich wünsche euch, dass das so weitergeht. Letzten Endes.
Ja, danke schön. Vielen Dank.
Bist du auch selbst ein bisschen überrascht, wie gut das eigentlich läuft in dieser Saison? Oder gab es Anzeichen?
Nee, also man ist natürlich schon überrascht, dass es jetzt so gut läuft. So also ehrlich bin ich. Wir hatten ja doch wieder einen großen Umbruch vor der Saison. Viele neue Spieler. Man weiß ja nie, wie gut integrieren sich die Spieler, wie schnell werden sie fit, wenn ich das Beispiel Max Kruse hernehme, der ja verletzt angekommen ist. Von dem her ist schon fast ideal gelaufen bis jetzt. Muss man schon sagen.
Wenn ich da gleich einmal, Ewald wird mich wieder hassen dafür, weil das dann wieder so eine kleine journalistische Schweinerei ist, wie er sagen wird. Also mein Gefühl war, Max Kruse, Union Berlin, das kann eigentlich gar nicht gut gehen. Das kann nicht funktionieren. Wie sind die komplett wahnsinnig geworden? Die zerstören sich die Mannschaft und so weiter und so fort. Ich will nicht weiter ausführen. Was war dein erster Gedanke, als du gehört hast, der kommt? Oder gab es schon mal überhaupt so Gerüchte, dass das vielleicht was wird?
Naja, natürlich über die Medien, aber wie es dann spruchreif war oder kurz davor hat uns der Sportdirektor natürlich aufgeklärt. Da führen wir eigentlich immer sehr offene Gespräche intern. Natürlich war ich auch überrascht, weil das schon ein sehr, sehr großer Name ist und keiner hätte sich gedacht, dass das irgendwie funktioniert. Beziehungsweise man hat ja im Vorfeld schon ein bisschen spekuliert, Bremen waren und dann Frankfurt, ich weiß nicht, wie viele Mannschaften
Hertha.
und dann. Ja, dann entscheidet er sich gerade für Union. Aber um zurückzukommen auf die Frage, ob das passt, ob das nicht passt. Also diese Frage stellt sich bei uns intern überhaupt keiner, weil ich glaube, bei uns ist es wirklich eine sehr, sehr große Stärke, neue Spieler zu integrieren und einfach jeden Spieler so zu nehmen, wie er ist. Da gehören Ecken und Kanten dazu und das ist bei Max definitiv so. Und das kann er ruhig ausleben, weil ich glaube, jeder, der ihn ein bisschen besser kennt, weiß, wenn du ihn da einschränkst, wird er auch keine Leistungen bringen.
Ewald, was ist dein Gefühl gewesen, als du oder dein Impuls gewesen, als du das gehört hast? Ich meine, das ist ja spielerisch, das haben wir ja jetzt gesehen, dass das wie die Faust aufs Auge gepasst hat, aber es war schon auch ein gewisses Risiko, möchte ich mal sagen, oder?
Naja, ich bin ja Trainer und kein Sportjournalist und
Bist du schon wieder Trainer?
Noch nicht,
nein,
noch
aber
nicht.
Okay.
aber ich will es mal so sagen, ich denke wie ein Trainer und ich habe seinerzeit gesagt, als Bremen Max Kruse verloren hat und wir dann gesehen haben, wie Bremen vielleicht nicht nur deswegen, aber auch deswegen in einen totalen Strudel stürzt, weil sie eben die Wichtigkeit von Max nicht nur im Erzielen von Toren, sondern auch im Vorbereiten von Toren in der Spielfortsetzung wirklich sehr, sehr vermisst haben, habe ich eigentlich nur positiv gedacht. Denn das war für mich folgerichtig, ne, dass eine Mannschaft wie Union, die auch wenn sie die Klasse gerade gehalten hat, sich mit erfahrenen Leuten verstärkt, die eben so etwas dazu beitragen können. Aber ich meine, deswegen reden wir ja jetzt mit dir. Ich will jetzt hier keine Fundamentalanalyse von Union Berlin machen, ohne dass ich jetzt alles, so ein Union Berlin-Experte bin ich jetzt auch nicht. Aber wenn ich sehe, wie ihr Fußball spielt und wenn ich sehe, wie andere Fußball spielen, dann muss ich sagen, irgendwie hat irgendjemand bei euch, vielleicht der Sportdirektor, vielleicht der Trainer, vielleicht der Präsident, vielleicht auch alle zusammen begriffen, dass Fußball auch noch irgendwas mit ein paar alten Qualitäten zu tun hat. Das sind so Qualitäten, die mir über vielen anderen Mannschaften, Vereinen, auch Abwehrspielern irgendwie verloren gegangen zu sein scheinen, dass man auch mal Zweikämpfe gewinnen muss, dass es nicht nur um Tiki-Taka geht, dass es nicht nur darum geht, wie viel Ballbesitz habe ich denn jetzt, wie können wir uns am besten verschieben. Irgendwann mal muss ich mal einen Zweikampf gewinnen, irgendwann mal muss ich mal auch meinen Körper einsetzen und muss ein vernünftiges Abwehrverhalten an den Tag legen. Und wenn ich euch spielen sehe, dann geht mein Herz auf, weil es ist natürlich, als Stürmer habe ich früher darunter gelitten, wenn ich so ein paar Verrückte am Hals hatte. Aber ich kann jetzt nicht erkennen, dass ihr da jetzt über Gebühr der eine oder andere schon mal, klar, da gibt es schon mal den einen oder anderen, der dann schon mal austeilt. Aber ich sag mal, wenn ich als Aufsteiger oder als kleine Mannschaft nicht so ein Verhalten an den Tag lege, wie will ich denn dann in der Bundesliga bestehen? Und das, wenn ich Schalke sehe, wenn ich manche andere Mannschaften sehe, die da irgendwie, tut mir leid. Also für mich ist es folgerichtig und ich kann manche Mannschaften nicht verstehen, die bei Bayern München vorne angreifen wollen und denken, ich bin zwar im Abstiegskampf, aber mal gucken, vielleicht kann ich ja modern sein. Also du kannst es nicht sehen, Michael hat mein Wort abgeschnitten. Ich neige zu langen Monologen.
wir haben ja einen Gast, damit der uns auch ein bisschen was sagt, aber natürlich ist es auch ein Entree für dich, ja. Und das wird dir ja wahrscheinlich auch ganz gut gefallen, wenn Ewald sowas sagt. Und du hast wahrscheinlich auch eine Meinung dazu zu sagen, ja, in der Richtung sind wir unterwegs und deswegen sind wir wahrscheinlich auch so erfolgreich, oder?
Genau, also Ewald hat es eigentlich genau einen Punkt gebracht. Wir sprechen intern oder aber auch öffentlich über Basics. Die Basics sind bei uns eigentlich die Tugenden, die man halt eben immer am Tag legen kann oder muss eigentlich. Und das ist eben dieses Rennen, Kämpfen, Beißen, die Zweikämpfe hart und gut zu führen. Das sind Dinge, die sollte man als Profi immer abrufen können. Wenn du solche Dinge als Mannschaft abrufst, dann ist schon mal nicht so einfach für den Gegner. Und das ist einfach unsere Basis. Und darauf bauen wir auf. Und danach kommt erst, sage ich jetzt mal, das Fußballspielen. Und dass man einen schlechteren, einen besseren Tag gibt, das wissen wir alle. Aber diese Basics, mit denen definieren wir uns ganz klar. Und man hat es jetzt gegen Bremen auch wieder gesehen. Danach musste man sich dann quasi im Internet anhören, warum sind die Union-Spieler in den Zweikämpfen stehen geblieben und die Bremer am Boden gelegen? Wir haben Spaß daran, Zweikämpfe zu führen. Ich glaube, das sieht man und spürt man auch. Und das macht uns auch aus.
Was mich interessieren würde, auch wenn man wieder auf eure Laufdaten guckt, ihr habt da wieder über 121 Kilometer abgerissen. Ist deiner Erfahrung nach auch was das gesamte Fitnessprogramm in der ganzen Saison betrifft, ist da irgendwas anders geworden? Weil das ist ja auch nochmal eine ganz spezielle Saison. Oder andersrum gefragt, kann man das die ganze Saison so durchhalten mit dem Aufwand?
Ja, also wir haben natürlich in der Trainingssteuerung ein bisschen was verändern müssen. Wenn du jetzt, viele Spiele hast, englischen Runden, da muss man schon anpassen. Aber im Großen und Ganzen ist die Intensität trotzdem hoch geblieben. Und ich glaube, jeder, der uns arbeiten sieht, weiß auch, okay, jetzt werden die Trainingsplätze schlecht, auch im Stadion natürlich. Und das soll nie eine Ausrede sein. Wir ackern trotzdem jeden Tag. Geben unser Bestes. Gewisse Verletzungen kann man halt leider nicht vermeiden. Auch die haben wir in der Mannschaft natürlich. Wenn ich jetzt mit Joel Boyampolo oder jetzt mit Max mir ansehe, das sind halt dann schon schwere Verletzungen. Das passiert natürlich, aber wichtig ist, dass der Rest der Mannschaft das auffangen kann. Und, und der Punkt, dass wir halt immer mehr laufen wollen als der Gegner, das ist auch so eine Vorgabe, die wir uns einfach intern geben. Das wollen wir einfach immer schaffen.
Okay.
Und unser Ansatz ist auch, wenn wir mehr als der Gegner laufen, ist die Wahrscheinlichkeit auch ein bisschen höher, vielleicht, dass du mehr mitnehmen kannst.
Bei allem Respekt, man muss ja schon sagen, du zählst zu den etwas älteren Spielern der Fußball-Bundesliga, steuerst auf die 34 zu. Wenn ich mir jetzt deine Daten angucke vom Werder-Spiel, das waren satte 11,1 Kilometer. 30 Sprints. Wie lange brauchst du, um wieder bei 100% zu sein? Merkst du das? Also merkst du das Aufstehen am Sonntagmorgen, dass du sagst, tut gerade auch ein bisschen weh?
Natürlich gibt es Tage, wo du ein bisschen müder bist, aber ich muss wirklich ganz ehrlich sagen, ich habe tatsächlich überhaupt keine körperlichen Probleme bis jetzt. Muss ich dreimal auf Holz klopfen, aber ich fühle mich wirklich sehr, sehr gut und man muss auch sagen, ich bin auch sehr spät Profi geworden, erst mit 23 so richtig. Das heißt, ich bin eigentlich jetzt, glaube ich, in meinem 10. Profijahr. Da sind andere schon ein bisschen länger dabei. Okay. Von dem her, also ich für mich persönlich kann echt sagen, dass ich mich topfit fühle, habe wenig Verletzungen gehabt in meiner Karriere und hoffe natürlich, dass das die nächsten Jahre so weitergeht, weil ich habe wirklich mega Bock drauf und auch sehr viel Spaß.
Ewald ist baff. Ewald ist baff.
Ja, ich bin komplett baff, dass du dem Christopher so eine Frage stellst. Also 34, Wahnsinn.
Ey, entschuldige mal bitte. Der hat nämlich völlig recht. Die ganzen Jungs, die jetzt mit 16 anfangen, die spielen mit 34 nicht mehr. Da kannst du mal von ausgehen.
Ja, also, ich habe tatsächlich diesen Ansatz, dass man sagt, okay, wenn man jetzt mit 17, 16 schon täglich Leistungssport betreibt und täglich auf dem Platz steht, ist das natürlich vielleicht schon ein bisschen was anderes, wenn du mit 23 beginnst und davor vielleicht nur 2-3 Mal die Woche trainiert hast, wie in meinem Fall. Von dem her glaube ich schon, dass so eine gewisse Abnutzung oder Abnutzungserscheinung vielleicht dann früher auftreten wird, wenn du halt schon länger in dem Business bist.
Ja, insofern habt ihr recht. Ich habe mich jetzt ein bisschen mockieren wollen über das Alter generell, weil ich glaube, jemand, der danach lebt, kann bis in die hohen 30er Jahre top, wenn er topfit bleibt und von großen Verletzungen verschont bleibt, wirklich auf seinem Level bleiben. Aber ihr habt natürlich beide recht. Das erinnert dich, Michael, an das Telefonat, was wir mit Hauke, Professor Hauke Mommsen hatten. All diese Dinge sind natürlich komplett kontraproduktiv. Ne? Also Christopher, du hast gerade gesagt, 17, wenn ich mit 17 schon täglich auf dem Platz stehe. Die stehen ja nicht mit 17 täglich auf dem Platz. Die stehen ja mit 15, 14, 15, 16 schon täglich auf dem Platz. Und das ist früher in unserer Jugend die Zeit gewesen, wo wir Freude am Fußball hatten, wo wir trotzdem uns technisch ausbilden konnten bis zum Abwinken. Und ansonsten ging es darum, auch mal eine Schulausbildung zu bekommen und auch mal eine Persönlichkeitsentwicklung zu haben. Das ist einfach, und dann sind wir in einer Wachstumsphase. Und wenn ich die Leute überfordere in der Wachstumsphase, dann muss ich mich nicht wundern, wenn da jemand zum Beispiel ein Meniskusproblem bekommt, dann kannst du den mit Ende 20 nach Hause schicken. Dann sind die Knorpel kaputt. Also es ist überall das Gleiche. Es ist völlig blödsinnig. Es ist blödsinnig, die Leute so früh ins Rennen zu schicken, nur damit man mit 18, 17, 18 da schon steht. Es ist kontraproduktiv einfach.
Ja. Gut, dann mache ich mal weiter, ne, Ewald. Du hast, du hast deinen Punkt gemacht. Ich mache da mal wieder eine journalistische Frage. Ich habe gerade eben rausgehört, du hast Bock, noch ein paar Jahre zu spielen. Dann wollen wir natürlich knallharte Fakten im 16er schaffen. Und du sagst uns jetzt, du verlängerst für 2 Jahre plus 1 bei Union, oder?
Das weiß ich nicht. Schauen wir mal. Also ich sortiere gerade meine Angebote zu Hause am Tisch.
Okay, da sind ja diverse aus Europa eingetroffen. Ich meine, der beste Vorbereiter genau, Europas.
Es gibt viele schöne Städte in Europa. Auch Hamburg ist schön. Also von dem her, ich kann nur sagen, ich blicke für mich positiv in die Zukunft. Ich fühle mich wohl, ich bin fit. Das Wichtigste, glaube ich, ist, dass man Leistung bringt und Leistung zeigt. Es gibt noch viele Ziele, die ich erreichen möchte, unter anderem die Europameisterschaft, dass ich da vielleicht dabei sein kann im Sommer. Das ist auch ein Riesenziel von mir. Also es gibt schon noch Dinge, die möchte ich noch erreichen, und die Basis wird trotzdem sein, dass ich gesund bleibe und fit bleibe.
Darüber hatten wir ja schon mal gesprochen in der Nationalmannschaft, wo du ja lange, lange Jahre raus warst und dann fast ein bisschen traurig auch deshalb warst, weil da wärst du jetzt 2020 wärst du dabei gewesen. Du bist ja aber jetzt trotzdem weiterhin, wenn ich das richtig sehe, auch durchaus weiter im Kader. Du bist eingewechselt worden das ein oder andere Mal. Chancen stehen ja jetzt nicht schlecht und werden ja auch nicht schlechter, so wie die gerade Performance nehme ich an, oder?
Nee, aber man muss trotzdem, ich weiß jetzt noch nicht, wie sie es bei der Europameisterschaft angehen bezüglich Kader, ob sie sagen, okay, man darf vielleicht ein bisschen ein paar Spieler mehr mitnehmen. Ansonsten muss man schon ehrlicherweise sagen, hatten wir zum Schluss bei den letzten Lehrgängen 27, 28 Spieler dabei. Mhm. Ich glaube, bei der Europameisterschaft wären es dann, glaube ich, regulär 23, ich weiß nicht genau. Von dem her, muss der Teamchef da schon noch ein paar harte Entscheidungen treffen, aber wichtig wird sein, dass du im Verein Leistung zeigst und bis dahin halt einfach fit bist.
Also ich, wenn ich Nationaltrainer wäre und die Regeln würden das hergeben, dann würde ich dich bei jeder Standardsituation einwechseln.
Ich habe dich am Samstag als Special Agent bezeichnet übrigens.
Und ich würde den Friedrich zum Österreicher machen.
Ja, das wird passen, definitiv.
Ich würde gerne noch mal eine Frage stellen und zurückkommen auf die Basics, von denen du eben gesprochen hast. Also, wie erlebst du das auf dem Platz? Wenn ich ein Spiel sehe, heutzutage, ich habe mich ja jetzt schon genügend aufgeregt über die fehlenden Basics bei vielen anderen Mannschaften und auch bei vielen Abwehrspielern. Wie erlebst du das, wenn du aggressiv in einen Zweikampf gehst oder wenn Leute von euch aggressiv in einen Zweikampf gehst, das Verhalten der gegnerischen Spieler? Also ich hätte jetzt despektierlich mal gesagt, die Fallzahlen steigen nicht nur bei Corona, sondern auch auf dem Fußballplatz. Und damit meine ich, ist klar, was ich damit meine, dass Leute sehr, sehr schnell fallen, wenn sie irgendwie bedrängt werden, wenn man versucht, ein bisschen aggressives, körperbetontes Abwehrverhalten an den Tag zu legen. Wie erlebst du das im Moment?
Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich bin wirklich ein Feind davon, mit Situationen früh abzupfeifen, ständig alles abzupfeifen. Ich bin ein Feind davon, dass man schon ein bisschen härter spielen lassen sollte. Das versuche ich natürlich auch beim Spiel mit meiner Mannschaft und mit dem Schiedsrichter zu kommunizieren. Ich habe wirklich kein Problem damit, dass dann der Gegner vielleicht auch ein bisschen härter in den Zweikämpfen geht. Aber manchmal ist es mir wirklich zu viel einfach. Es entsteht dann kein Spielfluss. Das finde ich eigentlich am schlimmsten. Zweitens, die Basics, wir haben so eine goldene Regel intern. Wenn wir in Zweikämpfe gehen, musst du entweder den Ball erobern oder faulen. Die zwei Optionen gibt es. Für uns ist es wirklich ein No-Go, dass einer zu leicht ausgespielt wird. Und mit dieser Einstellung gehen wir auch in jede Trainingseinheit. Und wir haben halt den riesen Vorteil, dass wir einen Trainer haben, der selber sehr, sehr lange Fußballprofi war, der Dinge auch sehr schnell erkennt. Und ihm sind die Dinge einfach auch sehr, sehr wichtig. Und der setzt da schon im Training an. Also wenn bei uns im Training einer, sei jetzt mal im Taktiktraining beim Pressing, zu einfach ausgespielt wird, ist einfach Stopp. Und dann beginnen wir die Spielform nochmal neu, weil das einfach wichtig ist.
Ja, es ist ja völlig klar, dass wenn ich euch spielen sehe, dass das etwas ist, was im Training 100% gefordert wird. Denn ein Trainer, also das, was ich in Spielen sehe, davon bin ich überzeugt, darauf wird in der Woche eben auch ein Schwerpunkt gelegt. Oder sagen wir mal, man achtet darauf. Als Trainer kann ich ganz schnell alles kaputt machen. Ich schaue mir das an, wie ihr trainiert. Und wenn man solche Dinge durchgehen lässt, dann werde ich sie am Samstag eben auch nicht anders sehen. Ne? Also ich werde nur das bekommen, was ich eben auch einfordere.
Ich würde gerne noch mal ganz, ganz kurz da einhaken, weil das in dieselbe Richtung geht. Also Ewald hat davon gesprochen, die Leute fallen zu schnell, das ist das eine. Ich habe ehrlich gesagt Ende des Jahres einen mega Shitstorm bekommen im Netz, weil ich mich tierisch drüber aufgeregt habe, dass immer mehr Leute sich hinschmeißen, aber dann auch noch rumschreien, als ob sie einen Schien- und Wadenbeinbruch haben. Ist das eine Folge, dass wir keine Zuschauer mehr haben und wir mehr hören? Oder hast du auch das Gefühl, dass es irgendwie ein bisschen zugenommen hat, dass sehr viel rumgeschrien wird, wenn man in einen Zweikampf geht und eventuell auch ein bisschen getroffen wurde? Oder liege ich da falsch?
Ich glaube, das ist eine Mischung von beiden. Natürlich nimmt man jetzt viel mehr wahr, weil keine Zuschauer da sind. Aber ich glaube auch, dass es zugenommen hat. Ich glaube, speziell am Anfang der Corona-Phase, sage ich jetzt mal, hat man ja gesehen, die Mannschaften haben versucht, Stimmung auf dem Feld zu bekommen. Die Ersatzspieler wurden lauter, Köche sind mit Töpfe da gesessen. Es wurde schon versucht, irgendwie Stimmung reinzukriegen und natürlich auch den Schiedsrichter zu manipulieren. Ist ja ganz, ganz klar. Gehört ja irgendwie auch zum Sport dazu. Aber ich muss eigentlich woanders ansetzen. Ich finde, das sollten wir uns selber an der Nase nehmen, vor allem wir Spieler. Wenn ich sehe, dass ein Spieler von uns zu leicht fällt ständig, bin ich auch sauer auf meinen eigenen Spieler und das kommuniziere ich auch genauso. Weil ich schon der Meinung bin,
dass ich A, nicht dazugehört und B, was ist, wenn er den Zweikampf gewinnt und der andere fällt hin? Vielleicht entsteht eine Torschance. Also ich bin da echt der Meinung, da müssen wir Spieler am Feld auch vielleicht besser mit dem Schiedsrichter kommunizieren, weil er ist ja auch oft eine arme Sau oder so, so ehrlich bin ich. Und von dem her muss das von jeder Seite eigentlich angegangen werden, das Thema.
Hast du da Kontakt auch zu anderen Spielern aus anderen Vereinen? Ich finde, das ist genau das, was passieren müsste. Genau das müsste passieren, dass die Spieler untereinander darüber reden und sagen, ey, was der da treibt, das geht einfach nicht mehr. Der kann sich doch jetzt hier nicht 8-mal hinschmeißen und 6-mal noch brüllen, als ob er irgendwie das Bein gebrochen hat.
Genau, also wenn das bei uns ist, es beginnt ja bei uns schon im Training. Also wenn bei uns im Training einer hinfällt oder es war vielleicht ein kleines Foul, will bei uns keiner sehen, dass der da liegen bleibt und herumschreit, sondern der muss aufstehen und den Rückwärtsgang einlegen. Weil das kann genauso eine Situation sein, wo du dann in Unterzahl bist und vielleicht ein Tor kassierst. Da beginnt schon. Und wenn du jetzt die Situationen im Spiel ansiehst, keine Ahnung, ich habe gegen die Bayern zu Hause, glaube ich, 5 bis 10 Minuten mit Thomas Müller diskutiert über die Situation, wo Lewandowski einen Elfmeter wollte. Das sind ja Dinge, ich habe es ganz ehrlich so kommuniziert, ich habe gesagt, wenn der Lewandowski durchzieht und aufs Tor schießt und bekommt dann den Kontakt, dann wird es ein Elfmeter sein, aber er zieht nicht durch, sondern lässt sich fallen. Und wenn er sich fallen lässt, ist es für mich eine Schwalbe. Ganz klar, auch wenn ein Mini-Kontakt da ist, aber das ist für mich kein natürliches Hinfallen. Und über das haben wir halt dann 5 bis 10 Minuten diskutiert. Im Endeffekt habe ich recht. Also der hatte einen minimalen Kontakt und fällt hin. Also ich vergleiche das immer wie, wenn mich auf der Straße irgendwer berührt, falle ich auch nicht einfach hin. Von dem her muss man da schon...
Scheinst du mit Ewald abgesprochen zu haben. Das ist seine Lieblingsthese.
Das ist natürlich. Genau so. Das ist ja, genau diesen gleichen Gedanken habe ich schon öfters geäußert. Also als man noch in den Supermarkt oder sag mal, in irgendein Kaufhaus gehen konnte, dann kriegst du ja jedes Mal einen Elfmeter im Kaufhaus, wenn dich einer berührt. Also der entscheidende Satz ist, der Christian Streich hat es auch gesagt, ich habe immer gedacht, dass bei einem Kontakt auch noch ein Foul dabei sein müsste. Ne? Also mittlerweile haben wir irgendwie, ja, da war ein Kontakt, ja klar ist ein Kontakt, aber wie du schon gesagt hast, ein Kontakt muss ein Foul sein und muss auch dazu führen, dass er hinfällt. Und wenn sich jemand fallen lässt, dann lässt er sich fallen. Viele, viele Berührungen, ich meine, ist halt ein Kontaktsport und viele Berührungen haben überhaupt nicht das Potenzial, dass man da zu Fall kommt, aber viele Leute nutzen es. Und das war der Hintergrund meiner Frage, weil ich glaube einfach, wie du es schon gesagt hast, ihr fordert es im Training ein, bei vielen anderen sehe ich es nicht und es wird akzeptiert. Und für mich ist das nicht nur Betrug, sondern es ist auch kontraproduktiv für die Entwicklung unseres Sports. Ich habe das auch in anderen Ländern erlebt. Wenn ich so schnell hinfalle, auch im eigenen Training, dann bedeutet das ja, dass meine Abwehrspieler sich überhaupt nicht in einem fairen, aggressiven Zweikampf schulen können. Wenn ich das als Trainer zulasse, na, wenn ihr jetzt trainiert und mir ist es egal, dass sich die anderen hinschmeißen, bei euch ist es scheinbar anders. So, wenn mir das als Trainer jetzt egal ist, dass sie sich bei jeder Berührung hinschmeißen, das bedeutet das, dass meine Abwehrspieler überhaupt keine Chance haben, in einem aggressiven Zweikampf auch mal den Ball zu erobern. Und das werde ich dann natürlich auch am Wochenende im Spiel sehen. Und der zweite Punkt ist, wie du es gerade schon gesagt hast, es wird jeder Scheiß abgepfiffen. Dadurch hast du keinen Spielfluss, macht auch keinen Spaß. Also, nee. Es tut mir leid. Also, leider Gottes werde ich nicht müde, um diese Dinge anzusprechen.
Wie siehst du es gerade als Kapitän? Hast du noch immer Berührungspunkte logischerweise? Wie nimmst du die Schiedsrichter in dieser Saison wahr? Hat sich da irgendwas zum Positiven oder Negativen aus deiner Sicht entwickelt, auch im Umgang mit euch?
Ja, ich glaube, dass sie schon ein bisschen mehr kommunizieren mit uns Spielern am Feld. Ich glaube schon, dass es einfacher ist natürlich jetzt und auch natürlich wichtig, aber wenn du, wie wir schon angesprochen haben, hast Spieler hast, die halt ständig faul einfordern und Schwalben irgendwie machen, ist es natürlich schwierig. Aber ich versuche trotzdem ehrlich zu sein, so gut es geht. Ich sehe nicht alles, aber es ist trotzdem so, dass ich versuche, mit dem Schiedsrichter ehrlich umzugehen, weil ich schon glaube, auch er kann nicht alles sehen. Und das ist, glaube ich, der Punkt. Wenn du beginnst, den ständig zu bombardieren und irgendwas einforderst, wird die Sache nicht besser machen, denke ich. Das Einzige, wo ich auch überhaupt nicht mit anfangen kann, ist immer diese Rudelbildung und Kopf an Kopf. Also da entferne ich mich schon, weil das ist für mich sowieso immer Kindergarten. Irgendwie Kopf an Kopf und dann fallen am besten noch fünf
Leute um. Genau, zwei fallen dann noch hinterher.
Also, man kann ja miteinander diskutieren und man kann sich meinetwegen auch ein bisschen in der Emotion beschimpfen. Also es gehört alles dazu, aber immer dieses Kopf an Kopf auf, das macht es einfach nicht einfacher. Das zerstört einen Spielfluss, das wird den Schiedsrichter nicht irgendwie die Sache einfach gemacht. Von dem her glaube ich schon, dass wir in Zukunft, vor allem, ich spreche jetzt auch als Kapitän, die Kapitäne vor allem, einfach den Schiedsrichter auch ein bisschen unterstützen müssten.
Und in Sachen VAR, wie hat sich deine Meinung da entwickelt so im Laufe der Zeit? Wir haben jetzt am Wochenende gerade wieder eine Geschichte gehabt. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast mit Hoffenheim, mit dem vermeintlichen Handspiel von dem Bogarde. Da habe ich jetzt mit Ewald noch gar nicht drüber gesprochen. Also meiner Meinung nach war der Ball nicht mal an der Hand. Und wenn dann der VAR nicht eingreift, dann verstehe ich es irgendwie nicht mehr so ganz. Wie ist deine Erfahrung jetzt in den letzten Monaten?
Ja, das ist ja der Punkt. Ich glaube, es gab halt natürlich viele Leute, die es kritisch gesehen haben, viele Fürworter, aber es ist trotzdem der Punkt, solche Dinge muss er halt dann einfach sehen und muss auch eingreifen, weil für das ist er da. Das sind einfach Situationen, die erkennst du mit dem menschlichen Auge nicht in so einer Situation, in so einer Geschwindigkeit. Und ich dachte mir immer, genau für solche Situationen greift man dann ein und sagt, hey, das war kein Handspiel, der ist meinetwegen an den Kopf gegangen, wie auch immer. Und wenn er dann nicht eingreift, dann ist es natürlich blöd, weil das stellt wieder alles in Frage oder den VAR in Frage. Von dem her, ich wusste natürlich auch, dass das sicher nicht reibungslos funktionieren wird. Habe da auch sehr, sehr viel Verständnis gezeigt, aber solche Situationen muss man dann einfach sehen.
Wir haben uns, Michael und ich haben uns vor der Sendung kurz mal das nochmal zusammen angeguckt, das Video. Und Michael hat so ein paar Zitate aus dem Internet, glaube ich, sich angeguckt. Es ist ja so, dass der Bogarde die Arme so vorm Kopf hat. Zwar oben, aber direkt die Hände, die Fäuste vor seinem Gesicht. Und dann habe ich gesagt zu Michael, naja, also ich meine, das ist zur Schutzhand, gibt's das nicht mehr? Ich meine, bevor ich mir aus 3 Metern den Ball volle Pulle ins Gesicht schießen lasse, dann kann ich mir doch mal irgendwie die Hände vors Gesicht
nehmen. Nein, denn nicht.
Ja, Moment, habe ich gesagt in meinem jugendlichen Leichtsinn. Weil ich denke doch, dadurch kann er fertig kein Tor. Das Einzige, was dadurch passiert, ist, ich kriege eine Gehirnerschütterung vielleicht. Dann habe ich es doch lieber gegen die Hand. Jetzt kommst du, Michael. Dann hat Michael herausgefunden, dass bei uns scheinbar Schutzhand nicht existiert, in anderen Ländern aber schon. Ja, ich meine, also der Ball ist nicht an die Hand gegangen, nein. Das wollen wir mal festhalten, aber trotzdem sage ich, selbst wenn ich jetzt den Ball gegen die Hand gekriegt
Also es sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe, ja, das eine ist halt, dass der VAR, die machen halt auch Fehler, so ist es halt, ja, und dann wird halt hinterher versucht, das irgendwie aus DFB sich glatt zu bügeln, dann wird gesagt, ja, und wir sollen ja keine detektivische Arbeit machen und die sollen keine Lupe benutzen. Ja, sorry, dann können Sie den Laden auch zumachen, weil genau dafür haben wir es ja. Weil wenn der Ball nicht an der Hand geht, dann muss er ja eingreifen, sonst braucht man ihn ja nicht. Ja, das ist das eine. Und das andere ist Schutzhand. Ich weiß nicht, ob du damit in Österreich groß geworden bist. Das ist halt so eine Fabel. Die gibt es einfach überhaupt nicht. Die steht in keiner Regel. Das hat sich irgendwann mal eingebürgert. Und wenn du mit dem Bundesliga-Schiedsrichter oder mit dem Schiedsrichter-Boss sprichst, der sagt dir, Schutzhand gab es nie. Was ist deine Erfahrung damit?
Also ich kann mich auch noch erinnern, dass es bei uns ein bisschen Schutzhand gab. Aber ich glaube, da wurde mehr diese für mich natürliche Bewegung also auch bei mir gab es in Österreich damals eine Situation, kann ich mich erinnern, da haben wir mit Rapid Wien gegen Salzburg gespielt. Ich lief da irgendwie langer Ball alleine gegen den Torwart, der kam rausgesprungen mit Knie voran und hat den Ball natürlich nicht berührt und ich bin instinktiv kurz davor ausgewichen. Mhm. Das war im 16-Meter-Raum. Und im Endeffekt wurde nichts gepfiffen, weil er mich nicht berührt hat. Aber ich habe halt dann den Schiedsrichter gesagt, wenn ich normal weiterlaufe, spiele ich wahrscheinlich ein halbes Jahr kein Fußball mehr, weil mein ganzer Kopf weg ist. Aber nee, es gab keine Berührung. Aber ja, ja. Das kommt mir auch manchmal vor, wenn jetzt ein Elfmeter gepfiffen wird und ja. da wird nachgeguckt, dann guckt man nur, ob eine Berührung da ist, ja, eine genau minimale so. Berührung. Ja. Und das ist aber für mich nicht, das hat nichts Natürliches mehr. Und das ist halt so, glaube ich, das größte Problem. Oft wird der Videoschiedsrichter für mich nur benutzt oder es fühlt sich halt so an, um eine Aktion nur zu bestätigen. Gar nicht irgendwie das Gegenteil, sondern einfach der Schiedsrichter hat den Elfmeter gepfiffen. Jetzt müssen wir schauen, dass da ja irgendwo ein Kontakt war, damit da jetzt Elfmeter gepfiffen wird. Und beim Handspiel, ja, also für mich, ich bleibe dabei. Normalerweise, wenn du jetzt den Videoschiedsrichter hast und ein bisschen menschliches Kenntnisse, Fußballsituationen erkennst, bin ich der Meinung, man erkennt, ob das jetzt absichtliches Handspiel war oder halt einfach eine natürliche Bewegung und der Ball ist jetzt an die Hand gesprungen. Das würde ich nie abpfeifen.
Ja, ich glaube, da wird sich jetzt auch was tun. Da haben sie jetzt wirklich bei den Gremien begriffen, dass sie so nicht weitermachen können mit dem Handspiel. Da wird es, glaube ich, in der neuen Saison schon eine gravierende Veränderung wieder geben, wo genau das dann wieder kommen wird. Auf der anderen Seite wird es da auch wieder Diskussionen geben, klar. Aber von der Logik her müssen wir, glaube ich, einfach dazu zurückkommen, zu sagen, okay, Absicht, ja, nein, das muss ganz oben stehen. Fertig. Ja.
Was hattest du denn noch für ein Zitat rausgesucht? Von wegen, nein, Schutzhand gibt es nicht. Ausnahme ist nur, wir wissen nicht, von wann dieses Zitat war. Das war für mich also wenn das. Was war das?
Ach so, ja, genau. Grauzone stellt hier lediglich der Schutzbereich des Allerheiligsten dar. Ja, die Eier darfst du schützen, auf Deutsch gesagt. Aber das ist halt auch Quatsch. Und dann ist wieder die Frage, was ist das Allerheiligste? Der Kopf oder?
Also ich will jetzt nicht zu kritisch sein, aber wenn jemand glaubt, dass die Eier wichtiger sind als der Kopf. Auf so eine Idee können nur Männer kommen.
Ja.
Unglaublich. Also deswegen habe ich mich so aufgeregt. Also wenn ich mir meinen Kopf nicht schützen darf, ist ja albern. Ich meine, ich lasse mir noch den Ball nicht voll. Du weißt, dass das schwere Verletzungen auch nach sich ziehen kann. Also wenn ich das nicht darf, mir die Hände.
Also in der aber nochmal, also in der Situation kannst du jetzt nicht ernsthaft von Schutzhand sprechen. Ne? Das Ding war abgefälscht und der war ja jetzt nicht mit 300 Stundenkilometern unterwegs.
Ja, nein, ne? Aber der steht ja, der hat die beiden Fäuste vor dem Gesicht und das muss einfach, ob das in der Regel steht oder nicht, ist mir völlig egal. Okay. Wenn jemand nur sein Gesicht schützt, mit dem er ansonsten den Ball, wo er den Ball reinkriegen würde, dann kann er wirklich nie Elfmeter geben. Und das, was du eben gesagt hast, Christopher, finde ich auch richtig, dass man nur immer guckt, war es ein Kontakt und noch nicht mal, ob der Kontakt zum Fallen geführt hat. Ich meine, wenn ein Torhüter auf dich zusprintet und dich komplett umrasseln würde, wenn du nicht an die Seite gehst, dann ist das ein klarer Elfmeter. Das hört sich für mich, das ist ein wie ein Relikt aus meiner Jugendzeit, wo ich gegen Mörder spielen musste. Und ich weiß noch nicht, wie jemand in so einer Kreiselbewegung macht, so in 50 Zentimeter Höhe so einen Rundumschlag macht. Ich mache einen Hocksprung mit den Knien an der Brust, drehe mich zum Schiri und sage, Schiri, hast du was nicht gesehen? Ja, wieso? Sagt er, der hat sich noch gar nicht getroffen.
Ja, genau.
Ja klar, weil ich einen Meter hochgesprungen bin. Also das ist ja pervers. Also da muss man einfach auch mal den gesunden Menschenverstand walten lassen und nicht immer nur nach den Buchstaben des Gesetzes gehen.
So, das hat ja wieder super geklappt wir sprechen mal kurz eine Viertelstunde, aber egal, es war lustig.
Wir sind insgesamt eine Stunde, Michael.
Ja, ist ja gut, aber ich hab Christopher geschrieben, nicht so lange, wir quatschen nur eine Viertelstunde.
Ach,
oder
mit
so.
Christopher, ja, kann ich ja so, nicht wissen.
Ich habe natürlich trotzdem noch Fragen, wir dampfen das jetzt mal ein, aber jetzt mal ganz platt und banal gefragt, Ja, du haust da eine Ecke nach der anderen rein. Ja, wie oft trainierst du das in der Woche und wie variierst du auch das Training? Das ist vielleicht auch für unsere jüngeren Zuhörer dann mal ganz interessant. Wie kriegt man das eigentlich hin, das Ding immer so auf Punkt dahin zu schießen?
Also meistens trainiere ich zweimal die Woche. Oder oft halt auch natürlich individuell. Das heißt, ich lege mir die Bälle einfach hin, stelle mir ein kleineres Tor irgendwo in der Zone, im 16-Meter-Raum und ein paar Dummies und da muss der Ball über die Dummies drüber und ins kleine Tor rein. Das ist schon mal eine rein technische Übung, wo ich sage, da kannst du schon mal eins mal daran arbeiten, dass der Ball genau dahin kommt, wo er hin muss. Und dann trainieren wir natürlich noch als Mannschaft. Ich sage jetzt mal, da packe ich mir dann die Offensivspieler, da ist dann natürlich auch ein Trainer mit dabei, der den Gegner analysiert hat. Und dann arbeiten wir Varianten oder halt normale Situationen aus und die trainiert man dann auch nochmal einmal durch. Aber ich glaube natürlich, es sind mehrere Faktoren wichtig. Klar, der Ball muss natürlich dahin kommen, wo er hinkommt. Das Timing vom Einlaufen. Ich glaube, zu Beginn hatten wir auch, oder vor ein paar Jahren war das, hatten wir auch noch das Problem, dass viele Spieler immer auf den Ball geguckt haben und erst dann irgendwie losgelaufen sind. Das war eigentlich immer schwieriger. Wir haben uns dann, haben für uns dann herausgefunden, dass es eigentlich viel besser ist, wenn die Spieler einfach in ihre Zonen reinsprinten, gar nicht so auf den Ball fixiert sind, sondern erst im letzten Moment dann hochgehen und den Ball attackieren. Also viel Timing-Sache natürlich. Und ich habe, glaube ich, am Ende der letzten Saison habe ich mal, ich weiß nicht, ob das so ein Sky-Score war, da gab es so eine Analyse von den Standard auch und da habe ich gesehen, dass meine Bälle fast jedes Mal mit 75 km/h kommen. Also es ist schon ein Muster zu erkennen, dass das wirklich immer exakt gleich reinkommt und da muss ich einfach dranbleiben.
Das heißt, also wenn du die Variante ist ja eigentlich, wenn man ehrlich ist, meist ist es ja entweder kurz auf dem ersten Pfosten oder du haust ihn irgendwie in die Mitte. Ist da dann auch ein Unterschied sozusagen in der Schlagtechnik oder ist es im Grunde gleich?
Nee, es ist eigentlich die gleiche Schlagtechnik, aber ich verändere natürlich meinen Anlauf so ein bisschen. Man kommt natürlich immer auf den Gegentreffer an. Es gibt Tormänner, die sind sehr offensiv. Da schlage ich die Bälle dann meistens ein bisschen weiter weg vom Tormann, damit er halt dann gar nicht hinkommt. Aber ich sage immer so, der idealste Ball ist immer so ein Ball, wo der Tormann sich unsicher ist, ob er raus soll oder nicht. Das sind eigentlich die besten Bälle, weil da ist vom Timing her, entweder er bremst kurz vorher ab und hat dann kein gutes Torwartspiel mehr oder er kommt raus und segelt vorbei oder ist halt zu spät dran. Also das sind eigentlich so die besten Bälle. Und da analysiert man schon den Gegner, den Torwart, die Spieler, wo stehen sie genau. Beispiel ist auch Dortmund, Mats Hummels war halt ein freier Spieler, der natürlich viele Bälle wegnimmt. Und dann versucht man natürlich entweder vor ihm zu schlagen oder über ihn drüber. Und das sind halt so Dinge, die trainierst du dann die Woche davor ein-, zweimal und dann heißt umsetzen. Und das ist halt dann der schwierigste Punkt.
Ich bin ja, das ist ja auch perfekt erklärt mal. Weißt du, das sind so die Details, ja, die du halt nicht erfährst, weil das ist genau der Punkt. Das heißt, du beschäftigst dich einfach in der Woche vor dem Dortmund-Spiel, damit du sagst, okay, Hummels ist frei und im Idealfalle, so wie es jetzt gelaufen ist, geht das Ding dann hinten noch rüber. Ja?
Genau. Also es ist schon... Ja, bitte.
Ja, nee, mach weiter, Christopher.
Ja, und dann kann man halt natürlich gefährliche Spieler oder Tormänner, die halt wirklich sehr, sehr gut sind, bei Ecken kann man dann halt natürlich mit Blockvarianten auch arbeiten und den einen oder anderen rausblocken. Und dann gibt es halt Mannschaften, die stellen sich halt dann wirklich schon auf den langen Ball ein. Dann kann man natürlich auch immer mit kurzen Varianten überraschen. Das bauen wir natürlich auch immer wieder ein.
Also ich bin sehr froh, Michael, dass du die Frage gestellt hast. Ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass du überrascht bist, aber ich habe mich immer wieder gewundert, warum im Laufe der Jahre und Jahrzehnte so viele Leute überrascht sind, dass Profis an Basics arbeiten und auch an solche Dinge trainieren. Also ich meine, es ist ja ein Tennisspieler, dass der dann 800.000 Mal einen bestimmten Ball, den er schon 180.000 Mal gespielt hat, trotzdem trainiert in der Woche. Das gilt für Profis auch, nur das ist auch aus der Mode gekommen. Sich da hinzustellen und den Ball über die Mauer 100 Mal reinzuhauen, die Leute, die Freistöße über die Mauer ins Tor schießen, Da kannst du mal davon ausgehen, dass sie das jede Woche trainieren. Und ich bin froh, dass du das jetzt so erklärt hast, dass du das auch ab und zu trainierst. Ist ja logisch. Also da muss man nicht überrascht sein. Das ist genauso, wie man nicht überrascht sein darf, wie ich das bei manchen Sportreportern sehe. Boah, der Stürmer hilft hinten mit aus. Da denke ich immer, geht es noch? Ich habe noch nie gehört, das ist so ein Dauerthema immer gewesen, ich habe noch nie gehört, dass ein Reporter sagt, boah, der rechte Verteidiger hilft vorne mit aus und haut eine Flanke vorne rein. Super, eigentlich ist das gar nicht seine Aufgabe. Also das ist Wahnsinn. Deswegen bin ich sehr froh. Aber eine zweite Sache möchte ich auch noch mal eben, da bin ich auch sehr froh, dass du das gerade gesagt hast. Vielleicht ist das gerade untergegangen, Michael. Das müssen wir noch mal. Ich sehe oft in der Kommentierung von Flanken, da heißt es dann oft, ja, nicht, keine genaue Flanke oder sehr genaue Flanke, genau auf den Kopf gezirkelt. Und du hast es ja gerade selber gesagt, Christopher, also wie will ich denn jemanden den Ball auf den Kopf zirkeln, der noch gar nicht da steht, genau, wo du die Flanke hinschießt?
Genau.
Also es gibt nur gute und schlechte Flanken. Du kannst noch mal über den Hummels hinweg schießen. So, wenn du das trainierst, eine super Bananenflanke reinzuzirkeln, kurz, lang, Mitte, keine Ahnung, das wirst du können. So, aber was nützt dir das, wenn du dazu in der Lage bist, wenn du dann keine Leute hast,
die einlaufen?
Genau, die mit dem richtigen Timing auch reinlaufen, oder die freigesperrt werden, oder keine Ahnung. Es gibt ja zig Tricks, die alle aus der Mode geraten sind. Und ich sehe das bei Mannschaften wie euch auch, wie bei euch auch, dass sowas läuft. Und deswegen, ich finde das schön, dass wir darüber mal reden, damit Leute auch wissen, es ist nicht eine perfekte Flanke auf den Kopf gezirkelt, sondern das ist eine perfekte Flanke, in die man super reinlaufen kann, wenn man das Timing hat. Und dann muss man auch noch eine richtige gute Kopfballtechnik haben. Und dann fallen daraus Tore. Also ich will dir nicht zu nahe treten. Deine Flanken sind Weltklasse, aber du hast natürlich auch Leute, die in der Lage sind, das umzusetzen.
Genau, genau. Das ist perfekt. Also für mich als Flankengeber gibt es nur Zonen. Und bei ruhenden Bällen kann man das ausmachen, aber Außenspiel, wie gesagt, da gibt es nur Zonen für mich. Wenn ich jetzt irgendwie aus dem Halbfeld, dann eventuell vorne rum, wenn ich auf der Grundlinie bin, Rückraum oder Chip auf zwei. Also für mich, ich schaue oft auch da nicht mehr. Ich habe nicht mal in der Bundesliga die Zeit, jetzt noch in Ruhe aufzuschauen, ob wo irgendein Mann ist, sondern ich spiele das meistens wirklich aus dem Gefühl raus.
Jetzt aus dem laufenden Spiel sozusagen.
Überstanden.
Ja. Also ich meine, deine Daten sind natürlich in Sachen Ecken bist du die klare Nummer 1 in der Liga, ne? Freistöße musst du natürlich arbeiten. Da stehst du nur bei 26, Arnold Wolfsburg 59, den wirst du wohl nicht mehr einholen können dieses Jahr. Aber wenn es dann am Ende für die Hymne reicht, ist das ja auch egal. Zwei Sachen noch, und jetzt müssen wir mal dann Schluss machen. Ich habe mich vor Werder, als dann die Aufstellung kam, ehrlich gesagt kurzfristig ein bisschen gewundert, warum mit drei Mann hinten, wenn man doch gerade eigentlich auch selbstbewusst ist, wann wisst ihr sowas und spricht der Trainer dann auch mit Führungsspielern drüber, wie machen wir das gegen Werder, was macht Sinn oder wird sowas einfach vorgegeben? Ist das wieder naiv gefragt, Ewald? Schüttel nicht mit dem Kopf.
Ich schüttel gar nicht mit dem Kopf. Weiter.
Nee, das arbeiten schon, das Trainerteam, der Videoanalyst arbeiten den Spielplan aus. Wir bekommen den oder sehen das meistens dann Mitte der Woche, wo es dann so ein bisschen in die Taktik geht. Wir wissen, dass wir beide Systeme beherrschen. Das hat natürlich den großen Vorteil, wenn wir jetzt mit Dreierkette beginnen, dass man trotzdem auch nach 15, 20 Minuten umstellen könnte. Da sind wir schon variabel genug, dass wir auch das jetzt mittlerweile beherrschen. Aber den Plan, den arbeitet komplett alleine natürlich das Trainerteam aus. Also da werden wir Spieler nicht mit eingebunden, sondern das machen die schon und wir versuchen das halt einfach nur umzusetzen.
Der Hintergrund, Christopher, war, dass wir natürlich gucken, Bremen spielt nominell mit Sargent als einziger Spitze. Jetzt kann man sagen, Osako geht auch vorne rein oder andere kommen rein. Das war jetzt so der Hintergrund. Mhm. Wenn eine Spitze, wieso halte ich dann drei Innenverteidiger fest? Das war jetzt so der Hintergrund, weil ihr manchmal habt ihr mit Dreierkette gespielt, dann spielt der Gegner mit zwei Spitzen, dann
genau.
erschließt sich das eher. Aber ich denke mal, dass ihr wahrscheinlich eben auch andere, dass ja eben auch andere Faktoren eine Rolle spielen in der Entscheidung, ist es jetzt eine Dreierkette oder ist es eine Fünferkette?
Ja, also bei uns, man muss halt schon sagen, wenn zum Beispiel Bremen, die halt dann mit sehr vielen Spielern im Zentrum spielen, oft auch mit der Raute agiert haben, da hast du halt über außen dann offensiv, sage ich jetzt mal, sehr viel Platz. Da, wenn du da eine gute Balleroberung hast, ja, hast du mit der, sag ich mal, Fünferkette, mit den zwei Außen dann natürlich einen Vorteil, dass da immer einer steht. Und defensiv, ja, wenn die nur mit einer Spitze agieren, dann müssen die Innenverteidiger halt einfach offensiv attackieren. Da muss man halt den Mut haben, auch mal ins Mittelfeld dann rein zu attackieren. Das gehört einfach dazu. Und das haben wir, glaube ich, gegen Bremen auch wirklich sehr, sehr gut wieder hinbekommen.
Aber ist es nicht so, wenn ihr jetzt mit Dreierkette operiert oder Fünferkette und du bist jetzt auf außen rechts und der Lenz links, dass ihr dann eigentlich dann zwei Leute gegen euch habt, wenn beide Offensiven, also Schmidt und Bittencourt, sagen wir mal, die Seite halten würden, dann kommt ja noch Augustinsson und Gebre Selassie. Wie löst ihr das denn dann auf?
Da muss man halt gut und schnell verschieben. Also das ist natürlich schon so, dass halt auch die Wege dann weit sind. Klar, weil wir wollen halt nie passiv werden, sondern schon Druck ausüben. Und dann situativ, je nachdem, also oft ist dann auch so, dass dann, keine Ahnung, mal vielleicht ein Achter, Sechser auch mal rausstechen darf und ich eher so hinten die Linie halt. Aber im Idealfall ist es doch so, dass ich dann...
Dann gehst du auf Augustinsson. Dann gehst du auf Augustinsson und den Innenverteidiger.
Genau, schiebt nach. Ja,
Ja, wunderbar.
Jetzt steht Wolfsburg an. Das ist ja die nächste Herausforderung. Ich bin auch da. Ich freue mich ehrlich gesagt drauf. Das Einzige, was halt einem schon abgibt, und das fällt mir jetzt doch noch ein, ist ja klar. Ich meine, das Lied brauchen wir nicht mehr anzustimmen, aber die Atmosphäre fehlt. Ich fand das sehr bemerkenswert, was Florian Kohfeldt im relativ großen SZ-Interview gesagt hat. Der meinte, für mich fühlt sich das momentan mehr wie zur Arbeit gehen an und ich kann nach dem Spiel jetzt, das war jetzt vielleicht am Wochenende anders, aber ich kann nach Spielen in der Regel viel besser schlafen, als das früher der Fall war. Hast du Ähnliches bei dir bemerkt? Also, dass dieser Adrenalinschub ohne Fans doch anders ist.
Ja, natürlich. Also mir fehlt auch so viel. Man gibt natürlich sein Bestes, man ist hochkonzentriert, vielleicht noch konzentrierter als vorher, weil man weiß, dass die Situation nicht gut ist. Ich habe vor der Bundesliga-Saison gesagt, dass ich mich am meisten eigentlich auf die ganzen Stadien, auf die Atmosphäre freue, auf viele neue große Stadien. Mittlerweile ist für mich jedes Stadion hässlich, weil einfach so viel fehlt. Du gehst da rein, es ist einfach nicht schön. Und das sieht man, dass so eine Architektur vom Stadion nichts wert ist, wenn da kein Mensch drinsteht. Also von dem her ist jedes Stadion für mich derzeit hässlich. Ich kann mich anders ausdrücken.
Ist das für dich aber auch so, dass du anders, wirklich anders drauf bist, auch körperlich? Merkst du da auch irgendeine Veränderung oder ist das gleich bei dir?
Mittlerweile hat man sich auf die Situation drauf eingestellt, aber es ja, diese Emotion, man gewinnt, man also ganz ehrlich, wir sind Fünfter. Also wir würden in Berlin jetzt aktuell feiern mit den Fans und man merkt es intern und auch nach Siegen, man geht nach Hause, man freut sich, aber das verfliegt alles so schnell. Und fühlt sich wirklich so an, auf Arbeit gehen. Also da hat er schon recht. Es ist tatsächlich so, du quälst dich, also nicht quälen, aber du gehst hin, es gibt ja nur dieses. Und nicht falsch verstehen, wir sind schon froh, dass wir weiterhin Fußball spielen dürfen, aber du gehst hin, du Fußball nach Hause, bleibst in der Wohnung, es hat nichts offen, es fehlt so viel. Und wir haben auch lange darüber diskutiert, auch bei verletzten Spielern, also ich habe mit Christian Gentner darüber gesprochen, er hat auch zu mir gesagt, normalerweise, er geht zum Training, der Körper fährt auf 100%, du gehst nach Hause, meinetwegen legst dich kurz hin, bist auf null, dann wachst du auf und du unternimmst was. Du gehst raus, du triffst dich mit Menschen, du isst. Der Körper fährt wenigstens minimal wieder hoch. Jetzt geht jeder nach Hause und der Körper bleibt bei null, bei den meisten. Mhm. Und du hast echt nur in der Früh Leistung bringen, wenn du halt in der Früh trainierst, kompletter Rest des Tages null. Und dann hast du vielleicht mal am Nachmittag Spiel, wo eigentlich dein Körper es gewohnt ist, einfach nichts zu machen. Also es fehlt da auch dieser Rhythmus. Also Es ist nicht so einfach. Ich glaube schon, dass auch viele Verletzungen deswegen passieren, weil einfach dieser Ausgleich fehlt im Alltag.
Guter Hinweis.
Das ist wirklich ein guter Hinweis. Da habe ich auch noch gar nicht so richtig drüber nachgedacht. Ja. Ich hatte noch eine kleine, da war ich noch nicht ganz zufrieden.
Jetzt ist Schluss gleich, Ewald.
Ja, mit der 3er- und 5er-Kette. Wenn du jetzt rausschiebst, also ist meine Beobachtung richtig, dass ihr jetzt nicht unbedingt, du hast gesagt, wir wollen aktiv sein, aber meine Beobachtung ist, dass die Aktivität sich aber irgendwie so ein bisschen auf eure eigene Hälfte beschränkt, dass du jetzt nicht unbedingt schon im Spielaufbau den Augustinsson störst, sondern dass ihr sie schon rauskommen lasst in eurer Hälfte, um dann mit euren schnellen Leuten bei Ballgewinnen etwas zu machen, so wie ihr es jetzt in Bremen ja auch gemacht habt. Ist diese Beobachtung richtig, dass du zwar rausschiebst, aber nicht endlos bis aus der eigenen Hälfte heraus, richtig?
Natürlich, also das ist sehr gut analysiert. Also wir sind ja auch nicht blöd und wissen, dass wir mit Becker und Albany zwei sehr, sehr schnelle Stürmer gehabt haben auch. Und natürlich versucht man dann den Gegner auch ein bisschen zu locken und lässt ihn dann natürlich so ein bisschen in deine Hälfte auch, weil jeder weiß, wenn du da und da alle oberst, jetzt kommen auch noch die Platzverhältnisse dazu und da einen einfachen Ball über die Kette chips, dann geht der Junge oder die zwei gehen halt dann fast schon alleine runter. Und das ist eine Stärke, die wollen wir uns nicht nehmen. Aber wir versuchen trotzdem so ein bisschen die Mischung hinzukriegen, auch mal zuzustellen. Abstöße, ruhende Bälle stellen wir meistens zu. Aber Außenspiel ist natürlich mit schnellen Spielern, Mittelfeldpressing oder sogar so ein bisschen weiter hinten, ist es natürlich besser. Und ich sage ja fast, das ist ja fast die einzige Methode, um gegen Bayern zu bestehen. Bayern München spielt ja sehr, sehr hoch. Also die stehen ja teilweise mit Boateng und Alaba auch Mittellinie. Und wenn du schnelle Spieler hast und gute Konter fährst, hast du da Möglichkeiten. Das haben wir auch wir geschafft in Bayern.
Aber ist das nicht auch ein bisschen unfair, wenn der Gegner langsame Innenverteidiger hat, dann mit so schnellen Leuten dagegen zu spielen? Also ich möchte nur daran erinnern, bei der WM 2018, da hat Jogi Löw auf den schnellen Sané im Kader verzichtet, um die um andere Nationen auch nicht zu verärgern. Also ich finde es auch ein bisschen unfair, oder? Kann man das sagen?
Mittlerweile hat halt leider jede Mannschaft im Offensivbereich solche Raketen. Ich spreche aus Erfahrung, also ich spiele ja eigentlich wöchentlich gegen einen der Schnellsten. Aber es macht natürlich auch Spaß. Also das ist einfach so. Also wenn ich jetzt auch denke, da gegen Bayern, Alphonso Davies hinten und Coman links Mittelfeld, meine unmittelbaren Gegenspieler. Also macht
die musst du ins Gespräch, die musst du ins Gespräch verwickeln. Und
Ich hatte dir damals geschrieben, du musstest ja dann auch noch irgendwie zu den Eckbällen sprinten, von hinten rechts nach vorne links. Da habe ich gedacht, der arme Mann, jetzt lass den doch mal da hinten, lass ihn doch mal kurz Luft holen.
Gegen solche Spieler kommt auch immer der klassische Spruch, sich drehen lassen. Also du musst schon da sein, bevor sie überhaupt den Ball annehmen. Genau. Aber das ist die Herausforderung, das willst du als Fußballer.
Letzte Frage, diese zwei Niederlagen, wie sind die zu erklären, die ihr in den in bisherigen 14 Spielen?
Das geht nicht.
Ja, ganz einfach, also Augsburg war ein gutes Spiel von uns, aber halt nicht effektiv genug, also viele, viele Torschancen nicht gemacht und Augsburg sehr effektiv, auch das kommt vor, das macht den Fußball auch spannend und interessant, dass auch mal die schlechtere Mannschaft gewinnt. Und Paderborn haben wir die erste Halbzeit komplett verkackt.
Also Paderborn ist ein DFB-Pokal. Ihr habt gegen Hertha verloren, das hast du ausgeblendet.
Ach, ja, genau. Hertha ist natürlich klar. Das ist natürlich, das muss ja richtig wehtun, oder was?
Ja, es tut weh, aber auch da hatten wir 1-0 geführt. Aber wenn du so früh eine rote Karte bekommst, dann hast du es eigentlich gegen jede Mannschaft in der Liga schwer. Das ist einfach so.
Es ehrt dich sehr, dass du diese Frage ernst genommen hast. Das zeigt mir, das sollte eigentlich eine Provokation sein, aber das zeigt mir, dass du dich wahnsinnig ärgerst, dass du überhaupt ein Spiel verloren hast.
Ja, nein, es ist schon eine
Soll ich noch mal die Musik anmachen? Soll ich noch mal die Musik anmachen, damit wir wissen, wo das endet für euch?
Lieber nicht, sonst träume ich zu viel.
Ja, genau. Genau so ist es.
So ist
aber
es
da, Schluss. Haben wir keine, ich glaube, da besteht keine Gefahr, dass du ins Träumen gerätst.
Nee.
Das ist mir zu unständig alles.
Hast du denn schon mal die Bedingungen der Conference League
jetzt angeguckt? Hör doch auf.
Weißt du, was das ist?
Hör auf mit dem Scheiß jetzt. Lass den Christoph.
Will ich auch gar
es ist,
nicht.
Nein, das ist schlimm. Das müsst ihr verhindern. Ihr müsst entweder in die am besten müsst ihr in die Champions League kommen, weil alles andere macht keinen Spaß. Ja?
Okay. Alles klar.
Lass mir den Quatsch. Genau.
Christopher, herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch und wie gesagt, großes Kompliment, aber ich zumindest drücke euch die Daumen, dass ihr auf diesem Weg weitermacht, aber wenn ich höre, wie ihr euch vorbereitet, welche Schwerpunkte ihr setzt und wie ihr fokussiert seid auf die wirklichen Basics, dann habe ich ein gutes Gefühl und ich wünsche euch ja alles Gute dafür, für den weiteren Weg.
Du bist jetzt schon verpflichtet für das Ende der Saison irgendwann. Ich hoffe, du machst nochmal mit, weil ich bin super gespannt, wie die Geschichte ausgeht, wenn ich ganz ehrlich bin.
Ja, das geht sehr gerne.
Mit Sicherheit genauso. Gut, mein Lieber, eine schöne weitere Saison. Wir hoffen, dass wir im Großen und Ganzen dann irgendwann auch mal wieder auf einen positiven Weg kommen und wünschen dir erstmal eine schöne Zeit und bis bald. Dankeschön für heute, Christopher.
Danke. Danke, bis dann. Tschüss.
Ciao. Bis dann, Christopher. Ciao. Alles Gute. Ciao, ciao. Ciao.
So, habe ich auch wieder was gelernt. Ne? Und du musst nicht immer so tun, als ob ich komplett ahnungslos bin.
Habe ich doch gar nicht.
Ja, natürlich, da lässt du so, ja, du lässt so tust, als ob die mal die Basics lernen und so. Ist doch schon interessant gewesen, dass er sagt, ich leg mir die Dinger hin, ich hau die über
rüber extra,
in ein Tor rein. Das ist doch super.
Ich habe extra nicht gesagt, dass du überrascht bist. Ich habe gesagt, ich bin froh, dass du die Frage gestellt hast. Weil viele, dann hast du es falsch verstanden. Ich habe, weil viele, das ist ja oft so, dass viele Reporter komplett oder Journalisten komplett überrascht sind, dass Vollprofis auch an Basics arbeiten. Oder
muss er ja, ist ja völlig klar.
Ja.
Aber ist doch spannend zu erfahren, wie das genau läuft und auch diese Gedanken. Ja, das für uns ist das ja immer alles so, ja, wir berichten halt, aber wie entsteht das eigentlich? Und dass der vorher weiß, okay, der Hummels ist frei. Ich muss eigentlich gucken, dass ich das Ding über den Hummels rüber hinbringe und da hinten pennt dann wieder einer und dann kann der den reinköpfen.
Aber deswegen habe ich das auch gesagt, Michael. Ja. Und ich glaube, dass ihr auch permanent dazulernen könnt durch solche Gespräche, weil wenn ich das höre, dass einer sagt, eine total präzise Flanke genau auf den Kopf gezirkelt, dann denke ich, wie kann ich auf so eine Idee kommen? Oder wenn der nicht ankommt, die Flanke, dann sagt er, ja, eine völlig ungenaue Flanke. Ich meine, das ist für mich ahnungslos. Dann beschäftige ich mich mit dem Job nicht. Und du weißt genau, dass es viele gibt, die sich nicht so sehr damit beschäftigen. Ich meine, wir nehmen das jetzt hier alles auf.
Keine Namen.
Ja, nein, aber es ist ja so, das ist wirklich nicht so, wir haben es mit Hans Meyer besprochen, dass es wirklich Journalisten gibt, leider Gottes, die sich mit dieser Materie nicht so intensiv auseinandersetzen, wenn es ihr Job ist, wie es sein müsste. Sonst könnte ich nicht sagen, ja, das ist jetzt eine ungenaue Flanke. Es kann ja auch sein, dass derjenige völlig falsch reingelaufen ist.
Ja. Ich fand das also es gibt auch so eine Flanke und so eine Flanke, das können, glaube ich, die meisten meiner Kollegen schon auch unterscheiden. Da möchte ich jetzt
den
Schutz nehmen, aber egal. Wir haben jedenfalls unser Ziel mal wieder überhaupt gar nicht erreicht. Es wird irgendwie wieder auf 1:20 oder sowas rauslaufen.
Ja, weil du die ganze Zeit nochmal neue Nachfragen gestellt hast. Ich habe doch gesagt, jetzt ist gut. Bei also 1:05.
Auf jeden Fall war es mit Christopher wieder mal überragend. Das ist genau das, was ich mir erhofft habe, ehrlich gesagt, von unserer kleinen Geschichte hier, dass man halt Dinge erfährt, die man sonst nicht erfährt.
Absolut.
Kein großes Blabla mehr. Ich sage vielen Dank für heute. Ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen was mitgenommen, was man sonst nicht so erfährt und verweise auf nächste Woche. Dann sind wir da mit unserer Ausgabe Nummer 72. Viel Spaß bis dahin. Tschüss, tschüss.
Bis dahin, tschüss.
Der 16er. Der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lien.